Brad runs his own landscaping business.
Yeah, with my two brothers.
They take their business very seriously.
Sure do.
Fred traded up to commercial auto insurance from GEICO for serious customized coverage that grows as his business does, all for seriously low rates.
All right, so when's it going to happen? You know, the big GEICO surprise?
I'm sorry?
Some hair metal band. Are they going to jump out of those bushes?
No, this is a serious GEICO ad.
That pyro was pretty cool, though.
Get more with GEICO Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Click and Rush Episode 17. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky.
Ich bin @JorimHebel und müde. Auf denselben Plattform unterwegs wie Uli.
Wir nehmen auf am Heiligabend, so sind wir zu euch, am Mittag, das heißt, wir, also wenn wir hinten raus sowieso nochmal sagen, wir wünschen euch aber schon mal wunderschöne Feiertage, bisschen Ruhe, Frieden und ja, schöne Spieltage. Das wird ja jetzt, ist ja jetzt die Zeit, in der wir das Ganze ja machen, warum wir es auch machen, vor allen Dingen Boxing Day, 26.12., dann der 27. und dann geht es ja die ganze Zeit bis zum 6.1. durch. Hatten wir neulich mal Leiter der Sendung gesagt, wir haben über 50 Live-Spiele in der Zeit, jetzt bis Mitte Januar. Wir haben, glaube ich, 6 Match of the Weeks oder sowas, also was ja schon zeigt, dass es da 6 Spieltage dann gibt und. Also kurzum, wenn alle anderen Pause machen, dann legen wir erst so richtig los. Das ist doch das Schöne.
Ja, und ich hatte heute schon Jingle Bells, weil mitten in der Nacht ist mein Pfandflaschenbehälter umgefallen und habe mich einfach aufgeweckt. Deswegen bin ich total am Popo, aber wir ziehen das heute durch.
Ja, hör auf dich zu beklagen. So, es sind heute, wie immer, viele, viele kleinere Dinger. Vielleicht fangen wir mit der Meldung überhaupt an von Mitte letzter Woche. Der FC Everton ist über der Ladentheke. Das ist wahrscheinlich das allerschönste Weihnachtsgeschenk, was sich Everton-Fans hätten wünschen können, dass das wirklich auch noch vor den Feiertagen passiert, dass die Sache endlich durch ist. Und die Sache meint natürlich in allererster Linie Fahad Moshiri, der seit 2016 verantwortlich war für Everton. Und jetzt heißen die Besitzer die Friedkin Group. Das ist dann jetzt also auch ein Multi-Club-Ownership-Verein geworden, weil Everton und Roma jetzt gewissermaßen zusammengehören. Ich glaube, das Wichtigste, was man sagen muss über diesen Takeover jetzt, bevor wir dann nochmal vielleicht 2, 3 Kennzahlen nennen und vorausblicken, dass den allermeisten bei Everton mit einiger Sicherheit wurscht gewesen sein wird, wer es ist, Hauptsache der Alte ist weg.
Ja, also jetzt Moshiri hat, weiß gar nicht, wann er übernommen, 2016, am Anfang viel Geld investiert, da haben viele Leute gesagt, wow, und das ist ja unglaublich und das wird und gab auch wirklich Phasen, da haben wir das auch geglaubt, wenn ihr euch daran erinnert. Und der Ronald Koeman hat es echt mal so ausgesehen, als würden die richtigen Schritte gehen. Es hat sich aber ziemlich schnell rausgestellt, das war nicht der Fall. Und irgendwann ist dann das Interesse verloren gegangen und irgendwann wurde er einfach auch nur noch immer wilder. Und irgendwann wurde er einfach auch wirklich total unberechenbar und einfach auch ja in interessenlos irgendwie. Und dann gab es ja schon seit Jahren jetzt einfach die Versuche über, seit 2 Jahren hat er den Club versucht zu verkaufen. Ist im Endeffekt dann, gab es ja mit der 777 Group vor einiger Zeit, nämlich im September, glaube ich, war es der Fall, ein Angebot, das so gut wie durch war, das ist dann aber durchgefallen. Jetzt sieht's gut aus und jetzt scheint es endlich soweit zu sein. Und also ich glaube, Everton-Fans müssen echt oder können sehr, sehr froh sein, dass da jetzt wirklich jemand ist mit einem Plan, mit Bock. Das ist, man muss sagen, Moshiri war ein Einzelunternehmer, einer, der halt das gemacht hat. Der war bei Arsenal schon mal kurzzeitig, gehörten ihm Anteile, aber halt nur wirklich Minderheitenanteile. Der wollte dann seinen eigenen Verein haben, dachte wirklich, er kann was bewegen und dann merkt ihr halt bei so einer Group, die dahinter steckt, die hat dann einfach einen klaren Plan und weiß, wie sie von A nach B kommt. Er hat einfach den Markt mit Geld zugeworfen, hat dann gemerkt, es hat nicht funktioniert und hat dann das Interesse verloren. Und das ist halt das Problem. Plus er hat einfach auch das Know-how nicht gehabt und auch nicht den Charakter dafür. Klingt jetzt irgendwie so, als wäre er ein Arsch oder so. Das glaube ich jetzt nicht, sondern er ist einfach hatte die Langatmigkeit nicht und das Interesse nicht, um wirklich dran zu bleiben und die Seriosität nicht, um dran zu bleiben. Und dann ist halt einfach klar, dass es dem Verein nicht gut geht.
Also nochmal die Zahlen dazu. 19.12.24 ist der Takeover durchgegangen. 99,5% gehen jetzt an die Friedkin Group. Es war ja so, dass Moshiri zunächst nur einen Anteil hatte, sich dann aber auf eben die 99,5% hochgekauft hat irgendwann. In seiner Amtszeit sind viele, viele Dinge passiert. Das kann man, glaube ich, auch nochmal in Zahlen festhalten. hat insgesamt 8 Manager beschäftigt, 3 Sportdirektoren, das Ganze innerhalb von 6 Jahren, hat, je nachdem, welcher Zahl man da glauben möchte, aber so, ich sage jetzt mal, um die 750 Millionen Euro wohlgemerkt in Transfers angelegt, zuletzt aber gar nichts mehr. Also, wenn man so will, mehr oder weniger eine halbe Milliarde in Ausgabe und dann, um das Ganze dann vor sich hin vegetieren zu lassen und aus dem Forever Rebuild sozusagen dann einfach sich zu entziehen. Dazu kommt ja, das habt ihr ja mitbekommen, in den letzten beiden Geschäftsjahren Verlust von 133,8 Millionen Pfund, was ja dann dafür gesorgt hat, durch das ganze Geld verbrennen und verlieren, dass Everton dann letztes Jahr unter allergrößten Problemen gelitten hat und eigentlich bis heute erstaunlich, dass sie drin geblieben sind. Also überhaupt erstaunlich, dass nichts Schlimmeres passiert ist, so wie dieser Verein mitunter geführt war. Vielleicht erinnert ihr euch an die ganze Situation. Rafa Benitez geholt, dann Digne verkauft. Und weil Benitez sich mit dem nicht mehr so hart aussöhnen können, dann eine Woche drauf Benitez entlassen, Brands in den Vorstand gehoben, Sportdirektor, dann einfach Brands entlassen. Also völliger Irrsinn. Hat das Board ist mitunter so zusammengebrochen, wenn ihr euch erinnert an den Winter, in dem Anthony Gordon gegangen ist, dass es fast so bürgerkriegsähnliche Zustände gehabt hat bei denen, weil Morddrohungen gegen Spieler, Onana, auch Gordon, zumindest hat er das so behauptet, weiß man nicht, ob das hundertprozentig so gestimmt hat, aber dann die Morddrohungen gegen Bill Cantwright, der dann verstorben ist leider letztes Jahr. Und einfach dieser wahnsinnig erratische Verkaufsprozess, wo Moshiri auch unglaublich viele Fehler gemacht hat. Also kurzum, ich glaube, das Beste, was man über die Amtszeit sagen kann, sind 2 Dinge. Das eine, dass er weg ist, und das andere ist, und da werden ihm Everton-Fans auf eine komische Art und Weise für immer dankbar sein dafür, dass sie in ein 53.000er Stadion gehen. 500 Millionen Projekt, wisst ihr, Bramley Moor Dock, nach der Saison ist ja Schluss für den Goodison Park, was mir immer noch finde ich immer noch ein bisschen schade, aber klar, auf dem Weg in die Zukunft ist das natürlich in Wahrheit das, was er gemacht hat. Ich habe das gelesen, fand das ganz nett, die Formulierung, ich glaube im Guardian war es, vielleicht war es auch BBC, keine Ahnung, da hat ein Fan so einen offenen Brief mit den reflektierten Gedanken von Anhängenden geschrieben, und der hat nur gesagt, werden wir den nie vergessen, deswegen werden wir dich einigermaßen ordentlich zur Tür raus begleiten. Vielen Dank, aber schau auch, dass die Tür zu ist. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Das passt ganz gut dazu. Vielleicht müssen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Sean Dyches Vertrag läuft ja aus am Ende der Saison. Keiner hat so richtig Ahnung, was die Friedkin Group tun möchte. Es war ja schon mal so, auch unter Fahad Moshiri, dass so Zweifel bestanden, ob das alles so zu halten ist. Also ihr wisst ja, Everton hat sich immer so als People's Club definiert, hat eine sehr, sehr wichtige DNA gehabt, Mitarbeiter, was aber auch so Einbindung der Fans betrifft. Die sind ja sehr loyale Fans, die da immer sind und die auch, glaube ich, einen riesengroßen Teil an Verantwortung tragen, dass die nicht abgestiegen sind in den letzten beiden Saisons, wo es ja jeweils eigentlich fast unmöglich war, nicht abzusteigen, wahrscheinlich sogar 3 Saisons. Und natürlich gibt es da jetzt wenig Angst drum, weil das ist jetzt der nächste Owner auch aus den USA, sind inzwischen jetzt genau die Hälfte der Premierligisten, sind in mehrheitlich amerikanischer Hand. Und dass die Amerikaner, je nachdem, mit Traditionen was am Hut haben oder nicht, das wissen wir auch. Bei der Roma, glaube ich, sagt man sich jetzt nicht die allertollsten Dinge über die Friedkin Group. Also wenn ihr euch nur mal überlegt, kommen wir auf Juric kommen wir gleich später noch zu sprechen, der ist jetzt inzwischen in der Premier League, was da in dieser Saison allein schon mal passiert ist bei der Roma. De Rossi weg, Vereinslegende, dermaßen in den Dreck getreten, dann Juric geholt, nach, ich glaube, 12 Spielen wieder entlassen, und jetzt ist Ranieri da. Ich glaube, das findet niemand so richtig geil, die starten ja auch schon den nächsten Hausverkauf. Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, wie es wird. Ich, so vom Gefühl her, würde ich sagen, dass Sean Dyche denen nicht sexy genug ist. Ich weiß, auf eine komische Art und Weise würde ich irgendwie tippen, dass Dan Friedkin nochmal bei Mourinho anruft, der angeblich auch in Istanbul vom Ausstehen soll. Einfach nur so zwecks des Namens. Das hat ja zumindest einmal mit Richtung Europapokal funktioniert bei der Roma. Keine Ahnung, wie die geschieden sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die machen irgendwas Verrücktes. Und dann wäre es schon wieder nicht so gut. Ich will jetzt aber nicht, will jetzt nicht das Fest versauen, die Stimmung versauen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal der Geld- und ambitionslose Fahad Moshiri ist jetzt einfach weg.
Immer versaust du uns Weihnachten.
Ja, Und hoffentlich kommt jetzt sowas wie Leadership einfach rein. Das darf man auch nicht vergessen, dass das ganz wichtig wäre für Everton. Also trotzdem nochmal, war jetzt vielleicht hinten raus. War nicht clever von mir, das so zu machen, aber ihr wisst, der Journalismus ist kein Wunschkonzert. Ich habe auch noch nichts gelesen, der CEO war ja da, hat auch schon die Schlüssel bekommen am Freitag für das neue Stadion. Der hat immer gegrinst, das war aber ein sehr amerikanisches Grinsen, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das wirkte jetzt nicht so ganz echt, sondern das war so ein, ich weiß, die Kamera wird permanent auf mich gerichtet sein, Grinsen. Gut, Everton's Takeover ist also abgeschlossen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das jemals noch sagen können dürfen. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich schauen wir mal kurz bei den Trainern vorbei, die neu da sind. So ganz so viel müssen wir dazu nicht sagen, weil die allermeisten Dinge haben wir ja schon letztes Mal gesagt, nur bei Southampton hat es einen richtig neuen gegeben. Das heißt, Vitor Pereira, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz abhandeln, ist da, hat Al-Shabaab verlassen, ist jetzt bei den Wolves. Das hat auch schon mal sehr gut funktioniert im ersten Spiel gegen Leicester. Hast du da noch neuerliche Entwicklung von Gedanken?
Naja, er hat jetzt gesagt, er ist gekommen, um zu bleiben. Also er will in der Premier League bleiben. Das heißt, das ist also nicht nur irgendwie ein One-Off oder es ist nicht nur irgendwie kurzfristig, sondern er will das wirklich durchziehen. Was ich gesehen habe, sah es wirklich gut aus. Kurioserweise gab es ja dann auch schon wieder sehr, sehr kritische Stimmen gegenüber Ruud van Nistelrooy, weil die wirklich halt da überhaupt nicht gut ausgesehen haben. Das war eigentlich das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil ich ja parallel immer an anderen Spielen gearbeitet habe.
Ja, ich habe auch jetzt noch nichts in dem Sinne gesehen. Das war irgendwie absehbar, dass der das so machen würde. Vielleicht gibt's ja den Lopetegui-Infekt von vor 2 Jahren. Da war es ja auch um die Zeit so, dass die eigentlich sogar aussichtsloser waren als jetzt und das hat dann funktioniert. Ich glaube, das ist so insgesamt von der Herangehensweise, von der Denke her wahrscheinlich einigermaßen das Gleiche, würde ich jetzt einfach mal tippen. Etwas mehr gewundert habe ich mich dann bei Southampton. Da sind ja ein ganzes Potpourri an Namen sind gespielt worden, die an denen Southampton interessiert sein soll. Unter anderem auch Danny Röhl, Sheffield Wednesday, an dem auch der HSV wohl dran war. Wenngleich, ich habe jetzt schon wieder gelesen, dass das nicht so war, ist aber jetzt nicht unser Thema. Am Ende haben sie sich entschieden für, ich habe, glaube ich, Frank Juric gesagt vorher aus Versehen, das war mal der Torwart. Ivan Juric heißt er selbstverständlich, ehemals Hellas Verona und Torino, der jetzt bis zum Ende der Saison einen Vertrag bekommen hat bei den Saints. Und die haben zumindest einen Punkt geholt in einem, glaube ich, sehr, sehr müden Spiel, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, gegen Fulham jetzt am Samstag. Da war jetzt Juric ja noch nicht derjenige, den man jetzt so total in die Verantwortung ziehen könnte, war ja nicht da. Trotzdem muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gewundert. Also nicht, dass das schwierig werden würde, einen Trainer zu finden, weil es ist eh allen klar, worauf es hinausläuft. Das ist jetzt eine Wette von Juric auf sich selbst, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich habe mit dem Kollegen Mario Rieker telefoniert vor dem Spiel. Ich hatte die Roma in der Europa League gegen Saint-Gilloise. Das heißt, ich weiß ungefähr so ein wenig, wie der tickt. Sagt, das ist ein sehr kauziger Typ, alte Schule, aber schon so ein Zerstörer mit über den ganzen Platz verteidigen. Sagt, dass er die großen Teams schon immer anlaufen lässt und so weiter, aber trotzdem halt so, er hat ihm den Spitznamen gegeben, der Balkan Mourinho. Warum? Er hat mir auch eine Anekdote erzählt. Es gibt ein Video, das habe ich selber noch nicht gesehen, aber er hat es mir mal geschickt, ich habe es noch nicht angeschaut. Ein Spieler hat gefilmt, wie der Trainer den Sportdirektor beleidigt, weil er irgendwie ihm nicht genug Spieler gegeben hat. Und daraufhin hat er ihm fast eine geschmiert, also ist auf den losgegangen und es konnte gerade noch irgendwie dort entzerrt werden. Also es muss ein ganz komischer Typ sein. Die Geschichte mit Mats Hummels habt ihr ja auch mitbekommen, dass er ihn nicht spielen hat lassen und ihn dann schon mehr oder minder dann so angezählt hat, so quasi, was will ich mit dem Typen und so. Also ganz komischer, kauziger Typ. Wie gesagt, alte Schule, eher konservativ. Das ist das komplette Gegenteil zu Russell Martin. Ich glaube, das wird nicht Harakiri sein, sondern es wird einfach nur verwalten sein. Und es wird sehr knorrig verwalten sein und es wird sehr giftig und einfach klebrig verwalten sein. Und wenn wir sagen, wir finden Russell Martin zu progressiv und das geht nicht und das ist zu naiv, dann ist es ja eigentlich die richtige Entscheidung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob er insgesamt das Vermögen hat, das zu cashen jetzt nochmal. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Idee gar nicht so blöd. Und der hat auch so diesen Ruf, hat mir Mario gesagt, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, der hat so den Ruf des Zerstörers, gerade gegen größere Teams. In der Premier League sind alle größer als Southampton. Deswegen, das wird er brauchen können. Das kann funktionieren unter Umständen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Trainer ist, der Southampton jetzt irgendwie in die nächsten 13 Jahre führt und der was Großartiges aufbauen wird. Aber so als Verwaltungsakt finde ich es vielleicht gar nicht so blöd. Also da steckt, auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, was wollen die mit dem? Auf den zweiten Schritt, auf den zweiten Gedanken, vielleicht kann es funktionieren. Also du brauchst ungefähr das. Ich finde, also was ich jetzt gesehen habe, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, dass ich mir jetzt denke, der hat genau das, was die brauchen. Das ist so ein guter Trainer, bla 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 bla. Aber vielleicht, wenn das sich alles durchsetzt, was Mario mir gesagt hat, und auch dieser Ruf, dass er mit den kleineren Vereinen immer die großen geärgert hat, mit den kleinen Vereinen immer verhältnismäßig viel rausgeholt hat, eher bei den großen Vereinen dann Probleme hatte, vielleicht kann es passen. Auf den zweiten Blick.
Also ich sag's, wie es ist. Entweder das wird der Klassenerhalt oder der provoziert eine Massenschlägerei. Ich glaube, das sind die zwei Dinge und dazwischen wird es nichts geben. Also wie ich den kennengelernt habe, ich habe mich mit dem mal eine Zeit lang beschäftigt, weil ich Torino 2-3 Mal in einer Saison hatte und habe mir das angeguckt. Ich mag den Trainer grundsätzlich. Das ist einer, der viele junge Spieler sehr gut entwickelt hat, der wirklich dafür gesorgt hat, dass manchmal auch größere Vereine in Anführungszeichen auf die reingefallen sind. War deshalb auch bei Inter im Übrigen im Gespräch, sogar in der Saison, in der Champions League Saison, also Finalsaison von 22/23, hat Inter kurz mal überlegt, als Inzaghi im Winter so auf der Kippe stand, den zu nehmen eventuell. Hat bei Hellas Verona einen guten Job gemacht, hat bei Torino letztes Jahr auch in der Abstiegszone übernommen, hat sie ins sichere Mittelfeld geführt. Ist jemand, der, glaube ich, genau das Gegenteil ist von Russell Martin, und damit mag ich den Deal erstmal. Der macht das, was richtig ist, sinnvoll ist und nicht was irgendeine Überzeugung ist. Das heißt, es ist jemand, der kurzfristig Dinge klebt, anstatt sie jetzt wahnsinnig toll zu entwickeln, glaube ich. Und da liegt die Chance begriffen, die es gibt, dass das einigermaßen erfolgreich sein kann. Aber ich meine, allein der Vertrag sagt sich schon aus, 6 Monate bedeutet jetzt auch, dass weder er Bock hat, in die Championship zu gehen, noch dass Southampton denkt, dass das dann der richtige Mann ist. Also es ist natürlich maximal stilistischer Umbau bei Southampton, aber wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. To be continued, würde ich sagen. Machen wir weiter mit der nächsten Thematik. Du hast dich ja gekümmert, glaube ich, ums Manchester-Spiel. Stimmt's? Gegen Bournemouth, die Niederlage. Und also man könnte vielleicht auch noch 2-3 Sätze zum Spiel verlieren, aber es geht natürlich logischerweise wieder um einen, der inzwischen der alleinige und persönliche Sponsor des Podcasts geworden ist.
Ja, also früher waren es immer Vereine, jetzt sind es schon einzelne Spieler. Also das Spiel Manchester United war, habe mich sehr darauf gefreut, ehrlich gesagt, war Chelsea parallel. United hat eigentlich ganz, also war auf Augenhöhe ungefähr, dann fällt dieses Tor von Dean Huijsen ganz verhältnismäßig schnell, und dann, ja, das war so ein Gegentor, ja, sie haben es nach einer Standardsituation, da haben sie ja sowieso Probleme, ich habe das mal rausgerechnet, irgendwie, weiß gar nicht, ich glaube 42% der Gegentore, weiß ich genau, ich glaube schon, müsste ich nachschauen, sind nach Standardsituationen passiert, beziehungsweise nach Ecken. Jetzt war es mal ein Freistoß, aber sie verteidigen einfach die Standards nicht gut. Ich habe das auch im Spiel gesagt, wenn die Standards hinbekommen würden, theoretisch, hätten sie 50% weniger Gegentore. Das ist das große Problem momentan, dass sie hinten drin das einfach nicht hinbekommen. Ansonsten, die Defensive ist eigentlich okay. Jetzt werdet ihr sagen 0-3, da hat sie doch nicht alle. Werden wir gleich drauf kommen. Das war das Problem. Danach sind sie natürlich hinterhergelaufen. Die hatten Chancen ohne Ende. Also wir haben wirklich, so viele Leute haben mir selten geschrieben, die müssen doch längst führen. Die müssen doch längst führen. Die müssen doch längst führen. Also jeder von euch, glaube ich, hat es genauso gesehen wie ich. Die hatten Chancen ohne Ende. Bruno Fernandes hatte, glaube ich, 3 oder 4, die er, das sind so Chancen aus der Distanz, die er halt einfach nicht richtig trifft. Und das sind aber auch keine hundertprozentigen gewesen. Also da mussten wir jetzt auch, waren schon ein paar dabei, aber die von Bruno, der hat auch viel vergeben, weil er sich einfach viel auch nimmt einfach. Und dann in der zweiten Hälfte war United schon dran. Also die hatten dann auch Expected Goals sogar insgesamt einen höheren Wert als Bournemouth. Also das wäre, meiner Meinung nach, wäre es ein 1-1 gewesen insgesamt. Bournemouth hat dann einfach super effizient gespielt, United halt gar nicht. Und ich habe das auch mal zum Beispiel mal rausgerechnet, da können wir gerne mal drauf kommen dann. United hat einfach dann im zweiten Abschnitt sehr, sehr viele Fehler gemacht. Bournemouth war nicht so scharf wie zuletzt. Also normalerweise, zum Beispiel in den letzten Spielen, habe ich die so gesehen, dass es so überfallartig war, gerade gegen United, dieses Spiel letzte Saison. Wenn ihr euch daran erinnert, das war ein 2-2 am Ende. Da sind die 15 Mal übers ganze Feld gelaufen und United hat keinen Zugriff bekommen. Das war so ein Glück, dass Bruno dann zwei gute Aktionen hatte, um das Spiel auszugleichen. Das war gar nicht der Fall. Die kamen nicht ins Laufen, die kamen nicht ins Rollen, ganz selten. Und trotzdem machen die drei Tore. Warum? Weil beim ersten der Standardsituation nicht gut verteidigt worden ist. Und dann bei der zweiten und dritten Aktion eigentlich dasselbe jeweils. Die Situation ist schon bereinigt. Das Spiel steht schon. Und Bournemouth kommt aber wieder ins Laufen. Weil United einfach, weil einer nicht mitdenkt. Also einmal verteidigt Masraoui nach vorne, ist dann weg, plötzlich, und in seinem Rücken kann er durchgelaufen werden, dann können sie ihn wieder stellen, aber Kluivert nimmt wieder Tempo auf und Masraoui fault ihn. Das war die erste Aktion, und wo du denkst, das ist doch eigentlich schon verteidigt, wie könnt ihr jetzt wieder in Probleme kommen? Und bei der zweiten Aktion war es dann genau dasselbe, der Ball war schon zweimal bei einem United-Spieler, sie kriegen den zweiten Ball einfach nicht sauber unter Kontrolle, Bournemouth kriegt ihn immer wieder geschenkt und kann dann wieder was draus machen, und das ist das Problem. Die waren einfach an diesem Tag, glaube ich, nicht frisch genug im Kopf und in den Beinen. Das war das Problem. Die hatten ja wirklich dieses Spiel gegen Tottenham unter der Woche, als sie ja ausgeschieden sind im EFL Cup in der fünften Runde. Das, glaube ich, war das Problem, weil von der Qualität her und auch so von der Spielanlage, die wollten schon irgendwie, aber diesmal ging es einfach nicht besser und Bournemouth hat es einfach komplett ausgenutzt. Deswegen ist das Spiel, ich habe es eh gesagt, wenn jemand draufschaut, dann ist es ein 3-0. Wenn jemand reinschaut, glaube ich, war es eher ein 2-1 vielleicht für Bournemouth, würde ich sagen. Was trotzdem natürlich reicht, um zu sagen, United hat verloren, klar. Aber ja, so schlimm, glaube ich, war es nicht, wie es viele dargestellt haben. Trotzdem war es natürlich nicht gut. Und die, wenn ich euch gerade erklärt habe, die machen hinten aus nichts große Fehler und machen vorne die Dinger nicht rein, haben es halt auch nicht verdient. Aber es war jetzt kein 0-3, die sind jetzt nicht untergegangen, Katastrophe und so. Das, finde ich, war es meiner Meinung nach jetzt nicht, weil dafür habe ich zu sehr gesehen, wie sie es probiert haben und gewollt haben, ehrlich gesagt. Also mehr als unter Ten Hag, wo ich oftmals das Gefühl habe, hatte die Spiele einfach nur um die Box rum.
Ich sage jetzt einen harten Satz und der ist genauso gemeint. United ist auch im Moment einfach nicht auf dem Niveau von Bournemouth. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen blöd, wenn man sich den Kader anschaut und so weiter. Aber wir haben halt auf der einen Seite neuen Trainer, neuen Kader, dysfunktionale Grundsituation. Auf der anderen Seite ein Team, das, glaube ich, jetzt mehrfach nachgewiesen hat, dass sie in der Lage sind, die Dinge zu, also sagen wir mal, expected outcome in ihrer Tabellenplatzierung leicht zu überperformen. Und das ist ja auch eine Qualität, die es einfach gibt. Das ist ein tiptop gecoachtes Team von Bournemouth und das ist ja das, wo United hin möchte. Ich finde auch nach wie vor, was mir gut gefällt, und das ist ja dann auch schon irgendwie die Überleitung ins nächste Thema rein, die Auswahl, die Amorim jedes Mal trifft, für den Matchday-Kader oder insbesondere auch für die Startformation, das ist die eigentliche Errungenschaft, dass er ähnlich wie es Ten Hag zu Beginn gemacht hat, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen schon mal besprochen, nicht die Namen aufstellt, sondern diejenigen, die am härtesten arbeiten und die damit zumindest, mehr ist es ja erstmal nicht, aber zumindest die bestmögliche Siegchance, glaube ich, geben in sowas wie körperlicher Fitnessfrische, aber eben auch Arbeitsbereitschaft. Und das ist für mich etwas, das zeigt für mich in die richtige Richtung, das ist genau das, was der Club jetzt braucht, Kultur. Und jetzt darfst du über Marcus Rashford berichten.
Ja, nur kurz einen Satz, weil ich hab noch ein paar Sachen rausgeschrieben, also aber bin dann auch gleich durch. Ich habe das ja während dem Spiel schon gesagt, es ist eine denkbar schwierige Aufgabe. Ja, ich werde diese Analogie jetzt nochmal ausrollen. Da muss ein Flugzeug aufräumen, während es fliegt. Überall fällt was raus, es ist ein schönes Flugzeug, kann es sein, wenn alles aufgeräumt ist, aber es ist nicht so. Es ist voll besetzt. Und immer wieder muss der unterm Flug für Ordnung sorgen und er kennt die Maschine noch nicht. Und jedes Mal, wenn es einigermaßen aussieht, dann kommt der nächste Flug. Das ist das große Problem. Der ist einfach nur am Hantieren. Jetzt werdet ihr sagen, hat er doch selbst gewusst. Und jetzt werdet ihr sagen, der verdient einen Haufen Geld dafür. Ist richtig. Deswegen, der Befund ist aber trotzdem, bleibt der gleiche. Es ist eine denkbar schwierige Aufgabe. Sie haben vorne riesengroße Probleme. Sie sind Rang 14 bei Schüssen, Rang 11 bei Expected Goals. Das fand ich das Allerkrasseste. 38% der Schüsse sind von außerhalb der Box. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Dieser Soldier Ball, wie ich es immer genannt habe, die spielen um die Box rum, aber sie kommen nicht rein. Das wird mehr. Das siehst du schon. Die hatten zwei, drei Aktionen drin, wo ich mir gedacht habe, aus dem gestellten Spiel heraus, ein kreativer Moment mehr, finde ich echt gut. Also das hat mich echt gefreut zu sehen. Aber zum Beispiel kein Team, müsst ihr auch mal überlegen, kein Team wird im letzten Drittel weniger gefoult als Manchester United. Das zeigt ja, wie langsam das Ganze ist. Das zeigt ja, wie berechenbar das für den Gegner ist. Und das ist das große Problem. Und hinten dann eben, dass sie sind Rang 3, was die Gegentore betrifft, lassen bloß 11 Schüsse im Schnitt zu, schon lange nicht mehr so gut. Aber 8 der 19, das war vor diesem Spiel, Gegentore waren nach Ecken. Sie kassieren halt einfach quasi die Hälfte der Gegentore aus den Ecken heraus. Die kriegen sie einfach nicht verteidigt. Auch bei unter Amorim war das der Fall zuvor. Und das sind jetzt die grundsätzlichen Probleme. Jetzt kommen wir zu Marcus Rashford. Das, was du ja gerade schon gesagt hast. Wir können es ja mal vergleichen mit dem, was Ten Hag vorhatte mit Ronaldo damals. Ich weiß, das hat damals sehr gespalten in unserer Community. Ich fand das damals gut. Ja? Ronaldo baut Mist und du sagst, so jetzt reicht's. Und in dem Moment hat bei Manchester United jeder gemerkt, das sind verwöhnte Boys, das muss man ganz klar sagen. Die werden gepampert in der Stadt. Das ist Manchester United, die verdienen einen Haufen Geld. Irgendwie kommen die damit durch, sich nicht den Arsch aufzureißen und sie werden trotzdem geliebt. Die haben einfach eine Wohlfühloase, obwohl er gar keine sein dürfte, so gefühlt. Und dann kommt da einer wie Ronaldo und der wird rausgeschmissen. Und plötzlich haben die gemerkt, wow, okay, ich glaube, jetzt ist hier ein anderer Zug drin. Und das war der Anfang vom Aufstieg des Erik Ten Hag. Jetzt wiederum, muss man ganz klar sagen, ist es halt so, dass Amorim das gleiche wieder macht, nur mit Marcus Rashford. Er rasiert den eigentlich stärksten Spieler, den potenziell stärksten Spieler, den namhaftesten Spieler, den bekanntesten Spieler. Ich hab da auch die Chronologie mal rausgeschrieben, weil es mich einfach wirklich interessiert hat. Ten Hag, also zunächst kamen Gerüchte auf, dass United sich vorstellen könnte, ihn zu verkaufen. 40 Millionen Pfund stand da überall. Dann hat Amorim ihn rausgestrichen aus dem City-Spiel mit den Worten, ich tue das für ihn, weil ich ihm auch helfen will. Dann hat Rashford ein Interview gegeben, ich bin bereit für den nächsten Schritt meiner Karriere und deutete damit ja den Abschied an. Das wiederum empfand Amorim als respektlos und hat ihn aus dem Kader fürs Tottenham-Spiel rausgestrichen und jetzt auch für das Bournemouth-Spiel. Jetzt werden viele sagen, naja, die Gerüchte haben Marcus Rashford ja dazu bewegt, das zu tun. Das stimmt nur so halb, weil er ja zuvor schon unter Ten Hag kritisiert worden ist für seine Einstellung. Und auch Amorim hat das immer wieder angedeutet, dass wenn einer nicht mitzieht, und da hat er ihn gemeint damit, dann wird er rausfliegen, egal wie groß der Name ist. Das ist der mit Abstand bestverdienendste Spieler dieses Teams. Das ist der mit dem größten Namen in diesem Team, der mit dem größten Potenzial in diesem Team. Und sich so zu verhalten, ja, und das immer wieder so zu provozieren, dass er jetzt da so rausgeworfen wird, ist eine absolute Katastrophe. Der schadet diesem Verein maximal, weil normalerweise sollte der in dieser Sache jetzt rausgehen und sagen, so, jetzt reicht's, ich bin Marcus Rashford, wir packen das jetzt hier, wir werden wieder erfolgreich sein. Stattdessen schmollt der. Wird plötzlich, ja, das hat ja ein Kollege, Uli, ob du den Namen mal genannt hast, lieber nicht, ist eigentlich ein introvertierter Typ, der aber irgendwann einschnappt, hyperstur wird und dadurch sehr, sehr extrovertierte und dievenhafte Entscheidungen trifft. Das ist die beste Beschreibung, die ich jemals gehört habe. Das trifft auf ihn zu. Der ist eigentlich gar nicht so, aber wenn du ihm, weil er ist eigentlich eher zurückhaltender Typ. Sobald du ihm aber auf den Fuß steigst, denkt er, ich bin F. Marcus Rashford, ihr werdet schon sehen. Und dann gibt's Trips nach Dublin, dann gibt's Trips nach Amerika und so weiter und so fort. Und er kommt im Training zu spät, macht Mist, macht im Spiel, arbeitet er nicht nach hinten und so weiter. Und das reicht dann natürlich allen anderen, weil die das einfach nicht mehr sehen können. Der wird dann richtig stur und eingeschnappt wie ein Kind. Und das ist einfach nicht seine Status angemessen, muss man ganz klar sagen, weil der verdient 360.000 Euro die Woche, die haben eine Gehaltsobergrenze eingeführt, die ist für ihn gebrochen worden und dann bin ich mit dem Punkt auch schon zu Ende, das ist mein letzter Take, schaut euch mal an, was Harry Maguire gemacht hat. Der wurde kritisiert, intern wie extern, der wurde rausgenommen, der ist beleidigt worden von allen, es gab Memes über den, Rashford hat mal das Wort Mobbing gesagt, Das war weit mehr als Mobbing. Also ernsthaft, das war fast schon eine öffentliche Hinrichtung in verbaler Form. Nicht falsch verstehen. Das war unglaublich, was mit dem gemacht worden ist. Nur, dass er überhaupt nichts dafür konnte, weil er einfach halt nur Fußball gespielt hat, wie er Fußball spielt. Jeder wusste, wie er Fußball spielt. Jeder weiß, was er kann und was er nicht kann. Und dafür wurde er so wirklich an den Pranger gestellt und beleidigt und belächelt und hahaha und beschmissen. Der blieb immer ruhig, der hat immer weitergearbeitet und war zeitweise sogar der, der sich am meisten reingeworfen hat für diese Mannschaft. Und im Vergleich dazu kommt so ein Rashford, der eigentlich immer gepampert wurde und der einmal jetzt den Satz bekommen hat, so quasi, Markus, du musst vielleicht ein bisschen härter arbeiten, und sofort flippt der aus und spielt Mariah Carey. Und da kriege ich die Krise, wirklich, da kriege ich wirklich die Krise, weil es einfach, normalerweise, wie gesagt, müsste der jetzt sagen, warte mal kurz, ich bin Marcus Rashford, ich komme aus Manchester, das ist mein Verein, ich werde es allen zeigen. Und das tut er nicht, sondern er stellt sich hin und sagt, vielleicht ist es an der Zeit jetzt, dass ich auch mal eine neue Herausforderung... Du hast nicht mal diese Herausforderung gemeistert, mein Freund. Nicht einmal diese Herausforderung gemeistert. Und das, obwohl sie dir den Schlüssel zur Stadt in die Hand gegeben haben. Und das ist wirklich einfach für mich, ich sag's, wie es ist, für mich ist es schäbig, ehrlich gesagt.
Ja, das ist natürlich auch der klassische Fall von, es wird übereinander gesprochen, über die Presse und nicht miteinander, zumindest so wissen wir nicht, dass miteinander gesprochen worden ist oder in welcher Form oder in welchem Rahmen auch miteinander gesprochen worden ist, sich ausgesprochen worden ist vor allen Dingen. Ich fand den Schritt auch erstaunlich, mit der neuen Herausforderung, sich so an die Öffentlichkeit zu bewegen. Zumal, wem hilft das weiter? Es hilft, glaube ich, nicht Marcus Rashford weiter, es hilft schon gar nicht Manchester United weiter, die natürlich in dieser ganzen Situation grundsätzlich die Möglichkeit hätten, einen Homegrown-Player zu veräußern. Und das würde natürlich mit Blick auf PSA nicht so schlecht zu Gesicht stehen. Jetzt ist nur die Frage, wer soll den halt abnehmen? Also ich glaube, innerhalb der Premier League werden das alle tunlichst vermeiden, weil die das Grundgehalt übernehmen könnten, die werden ihn mit einiger Sicherheit nicht unbedingt wollen oder brauchen. Also die Cities, das niemals, Liverpool niemals, Arsenal wäre unter Umständen gar nicht so sinnlos, aber ich glaube, dass Arteta clever genug ist, um Charakter der Positives reinzuholen, und im Moment lässt Rashford den Schluss nicht unbedingt zu, wenn wir es mal auf den Punkt bringen. Und Chelsea, warum? Das heißt, Saudi-Arabien ist wahrscheinlich die Ausfahrt.
Paris Saint-Germain könnte ich mir
vorstellen.
Ja, genau,
irgendwie sowas wie Paris. Vielleicht überlegt sich das Bayern München irgendwie, könnte schon sein.
Milan, irgend sowas,
genau,
könnte schon sein.
AC aber. Könnte ich mir auch noch einigermaßen denken, dass der würde auch zu Fonseca rauf und runter natürlich irgendwie ganz gespannt. Aber also da muss man jetzt schon kreativ werden, dass wir das hinbekommen. Und dem Wert hat das Ganze sicherlich nicht geschadet, weil jetzt wissen alle, die gucken, okay, eigentlich ist es eh vorbei mit den beiden. Und nochmal, das alles, das sagen wir jedes Mal wieder. Das alles ist keine qualitative Einschätzung von Marcus Rashford. Es ist schade, dass aus dem Talent nicht mehr wird, weil der kann's. Und das haben wir auch sogar schon unter Amorim gesehen, was drin ist in dem und was der sein könnte für Manchester United, was er sein müsste für Manchester United.
Das ist genau der Punkt. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Wir haben ja mittlerweile, verstehen ja diesen Verein einigermaßen ganz gut, auch weil uns immer mal wieder ein Vögelchen zwitschert. Es ist so, dass du musst mal, wir haben ja mittlerweile mit Athletic, telefonieren wir mit Karl Enker sehr, sehr häufig und so weiter. Wir kriegen schon ein paar Dinge mit. Das Ding ist, dieser Verein weiß, in welcher Situation er gerade ist. Die wissen, dass in den letzten Jahren viel falsch gelaufen ist. Schaut euch den Kader an, ich habe es während dem Spiel erklärt. Der Kader ist einfach nicht gut zusammengestellt. Uli hat es ja sehr, sehr gut in der Vorschau erklärt, vor der Saison. Der Kader ist nicht gut zusammengestellt, das wissen die. Der hat da ein paar Dinge, die du brauchen kannst, der hat da ein paar Dinge, die du gar nicht brauchen kannst. Der hat da ein paar Sachen, wo du sagen kannst, cool. Der hat da ein paar Sachen, wo du sagen musst, das müssen wir so schnell wie möglich ändern. Da stecken ja 15 verschiedene Philosophien drin, teilweise von einem Trainer, teilweise von einem Sportdirektor, teilweise vom neuen Trainer, teilweise vom alten Trainer, bla bla bla. Bis die wieder da sind, wo sie hingehören, bis die wieder alle an einem Strang ziehen, bis dieser Kader an einem Strang zieht, brauchen die 4 bis 5 Jahre. Machen wir es positiv und sagen 3 Jahre. Das heißt auf Deutsch gesagt, du hast jetzt einen Kader, der aktuell nicht funktionabel ist auf dem Niveau, wie du es bräuchtest, um mit Top 4 mitzuhalten. Jetzt hast du aber einen wie Marcus Rashford in diesem Kader und der sagt, ich habe keinen Bock. Ja, danke. Das ist genau der, den du eigentlich brauchen würdest. Das ist genau das Talent, das du bräuchtest. Das ist genau das, was du auch willst. Du willst dynamischer werden. Du willst dominanter werden. Du willst schneller werden. Du willst jünger werden. Du willst Werte generieren. Ist der Wortlaut, den du immer wieder hörst. Und das hättest du mit ihm ja. Du hast mit ihm jemanden, mit dem du Werte generieren könntest. Und du hast für den nicht einmal etwas bezahlt, sondern der kommt aus deiner Jugend. Und der sagt irgendwann mal einfach auf halber Strecke, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt kann man sagen, der fühlt sich nicht sonderlich geliebt. Ja, das kann man sagen, theoretisch. Nur, wir haben euch ja gerade beschrieben, was gemacht worden ist mit ihm. Die haben damals gesagt, wir machen eine Gehaltsgrenze, das muss alles eingedämmt werden, wir können nicht mehr so viel ausgeben. Dann lief sein Vertrag aus, hat er eine gute Phase gehabt, dann haben sie alle gesagt, na, der wird gehen, Paris ist dran und so, bla 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 bla. Dann haben die gesagt, pass auf, wir sprengen das und geben ihm, was er will, und dafür ist er jetzt unser Posterboy. Die haben den geliebt, die lieben den immer noch. Aber er hat aufgehört, nach diesem Vertrag zu arbeiten. Natürlich jetzt nicht komplett, das ist jetzt nicht so, dass der gar nicht mehr kam, aber er kam halt mit einem Pelzmantel an. Als Metapher natürlich. Ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Und das ist halt etwas, was sich langfristig auswirkt. Der arbeitet nicht mehr nach hinten, der arbeitet nicht mehr für die Mannschaft, der hat sich isoliert, der ist ganz, ganz komisch unterwegs. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Stinkstiefel ist, der jetzt dann irgendwie alle anzündet und so, aber so eine verkopfte, wie wir es gerade gesagt haben, Sturheit, extrovertierter Diebenhaftigkeit, glaube ich, kann der dann schon an den Tag legen, und dann kriegst du halt das, was du kriegst. Und ich glaube nicht, dass der jetzt denkt, also das muss man auch mal sagen, Garnacho ist auch rausgenommen worden, aber warum spielt denn der wieder? Weil ich glaube, Garnacho ist jetzt nicht unbedingt der Allercleverste, nett formuliert, aber dem sagst du dann, hey, pass auf, und dann sagt der, ja, okay, vielleicht hast du recht, war jetzt nicht so clever, der wird immer wieder Mist bauen, so wie ich den einschätze, aber du kannst den wahrscheinlich wieder einnorden und sagen, hey, der flippt dann nicht über. Das ist bei Rashford schon der Fall. Der denkt dann so quasi, ich bin Marcus Rashford, ihr müsst zu mir kommen. Das wird nicht funktionieren. Das wird dieser Verein nicht tun. Bin ich mir ganz sicher. Bloß, aber das Problem ist halt, United verbrennt gerade Geld, das sie brauchen könnten, weil der Marktwert geht nach unten. Nicht bei Transfermarkt, aber in der Realität, bei allen Vereinen, weil die irgendwann bei Transfermarkt dann auch, weil die natürlich wissen, der hat da keinen Bock mehr und die haben keinen Bock mehr auf den. Das heißt, da wird jetzt irgendjemand kommen und sagen, wir bieten im Winter 20 Millionen. Und vielleicht sagen sie, dann ist das Kapitel vorbei. Wir nehmen die 20 Millionen, ist ruhig. Mehr, also zwischen 20 und 30, ich glaube nicht, dass mehr drin ist momentan. Glaube ich nicht, dass die hätten 40 anberaumt, das kriegen sie jetzt nach dieser Geschichte, das war vor der Geschichte. Nach der Geschichte kriegen die das nicht mehr. Das heißt, die haben jetzt schon Werte verbrannt, plus Marcus Rashford denkt sich, da wird ja jetzt Bayern München anrufen und Real Madrid und die werden schon sehen und bald spiele ich mit Kylian Mbappé. Nee, wirst du nicht. Du wirst bei dem Verein landen, der unter deinen Möglichkeiten ist, ob du es glaubst oder nicht, und dann hättest du gleich bei deinem Herzensverein bleiben können und mit denen einfach sagen können, ich bin Marcus Rashford und Legende werden. Aber so ist die Welt.
Ja, im Übrigen ist Garnacho aber auch der Typ, der sich dann von Rashford auch gegen anzünden lässt, wieder, glaube ich, oder halt eben ausglimmen lässt, wenn das wahrscheinlich das passende Bild ist. Verlassen wir Marcus Rashford, kann schon sein, dass, jetzt muss ich mal schnell hochrechnen, bei der nächsten Aufnahme, ja noch nicht, wahrscheinlich bei der übernächsten Aufnahme, kann schon sein, dass da nochmal ganz schön Bewegung reinkommt, weil dann ist das Fenster wieder offen und dann gucken wir mal, ob vielleicht sogar Richtung Winter was passiert. Wahrscheinlich ist sogar eine Leihe einigermaßen realistisch, zunächst mal, wenn auf dem Transfermarkt
was passieren würde. Marcus Rashford verleihen, es tut mir so weh, sowas zu hören.
Ja, aber das wäre die einzige Chance, weil du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass der Marktwert nicht, der ist ja auf dem All-Time-Low, sagen wir mal ganz ehrlich. Der ist sportlich schwach seit eigentlich 1,5 Jahren jetzt, oder? Ja, kann man sagen. 1,5, ich glaube, das ist einigermaßen fair. War nicht bei der Europameisterschaft für England aus genau dem Grund, weil er faul ist, das weiß inzwischen die ganze Welt, und er tätigt Aussagen wie diese. Gut, also wer soll denn mehr als 20 Millionen
die Hand nehmen? Aber es ist halt super traurig.
Mit dem Grundgehalt, das zu stemmen ist, weil ansonsten würde er ja den Deal niemals Deal sein lassen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich einen Deal finden muss mit, sagen wir mal, Milan, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie halbwegs realistisch, dass die sagen, okay, wir übernehmen jetzt erstmal, keine Ahnung, 60% der Bezüge, hoffen, dass Rashford dann in der Rückrunde 10 Tore macht und sagen dann, na gut, dann übernehmen wir auch den gesamten Vertrag, meinetwegen, ja. Aber gut, so steht's eben. Ein anderes Sorgenkind, das mir gerade noch eingefallen ist, das haben wir vor der Aufnahme gar nicht besprochen, aber ist logischerweise auch ein Thema, das hier vorkommen sollte, ist Mudrik vom FC Chelsea, habt ihr sicherlich mitbekommen. Er beteuert weiterhin seine Unschuld, wusste nicht, dass er eine Substanz zu sich nimmt oder beteuert sogar auch, dass er es nicht getan hat, nicht wissentlich getan hat, die auf der Dopingliste steht und damit verboten ist. Die A-Probe ist positiv. Ihr kennt jetzt alle den TV-Total-Nippel, der sagt, ich warte die B-Probe ab. Aber so ist es im Moment. Auch Enzo Maresca und der Verein steht, das machen sie echt gut, so gut es geht, öffentlich zu ihm. Sagen auch, logischerweise, erstmal sind wir jetzt darauf angewiesen, dass es eine B-Probe gibt. Müssen wir den Ausgang abwarten. Wenn Mischa aber seine Unschuld beteuert, dann kaufen wir ihm das ab und so lange sind wir auf seiner Seite. Das heißt aber auch, fürs Erste ist der von allem ausgeschlossen, was irgendwie sein darf. Ist natürlich schwierig, das Ganze jetzt irgendwie einzuordnen, weil wir wissen es auch nicht, was da war oder nicht war, außer eben, dass es einen positiven Test gab. Ob das wissentlich oder nicht wissentlich ist, dann möchte ich ihm glauben, wenn er das sagt, dass dem so ist. Alles, was wir wissen über ihn, von Leuten, die mit ihm arbeiten, sagen, das ist echt ein guter Junge, der halt einfach ein paar nachvollziehbare Schwierigkeiten hatte in seinem Leben mit Ausbruch des Krieges und so weiter und so weiter. Okay, das müssen wir so, wie es ist, hinnehmen. Ich will noch nicht den großen Abgesang starten, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will das What If sozusagen nicht zeichnen. Wenn es wirklich passiert, wäre es wahnsinnig schade um ein großes Talent. Chelsea wird wahrscheinlich auch noch monetäre Dinge als schade ins Feld führen, die das natürlich auch irre ist. Man könnte sprechen darüber, was wäre passiert, wenn der zu Leverkusen gewechselt wäre oder vielleicht zu Arsenal in der Saison. Was wäre mit Arsenal passiert mit ihm? Alles Dinge, was ich erstaunlich finde, ist, also das finde ich einfach nur, irgendwie ist es so, okay, warum nicht? Ich meine, er ist unschuldig, sagt er, und dann gehe ich auch davon aus, er lebt das, und er kann sich frei bewegen. Und auf der anderen Seite ist es saudämlich, sich dann nach Saudi-Arabien zu begeben und einen Boxkampf in der 6. Reihe zu gucken. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also das war der Moment, wo ich echt dachte, boah, also in Sachen Außendarstellung, uff. Vielleicht soll das auch zeigen, was weiß ich, vielleicht gibt es da irgendeine Prozessüberlegung in Anführungszeichen dahinter, dass man sagt, ich ziehe mich auch nicht zurück, weil ich habe ja nichts gemacht. Keine Ahnung. Ich finde es sehr unglücklich, muss ich sagen.
Ja, man, sportlich, das ist dann meine Einschätzung noch, ist es egal, weil Maresca sowieso nicht auf ihn baut. Das ist klar, also der ist bei ihm unten durch, klingt so endgültig, aber es ist nicht sein Typ. Das merkt man ja jetzt, er setzt auf andere, wenn Neto zurück ist, dann hat er auf dieser Position vier andere und dann ist das Thema eigentlich im Endeffekt durch.
Ja, wahrscheinlich, das hätte man natürlich dann auch irgendwie in seinem Sinne eleganter lösen können, sollen, müssen, mit einer Leihe irgendwo hin, in der Hoffnung, dass der nochmal wieder Selbstvertrauen fasst, weil ich glaube, das ist ja die Wurzel allen Übels bei ihm, dass das einfach nie funktioniert hat, zu keinem Zeitpunkt. So, manchmal in der Conference League hat man gesehen, was er kann, aber... Gut, anyway, das nur, damit ihr das gehört habt. Wenn es da natürlich Updates gibt, dann werdet ihr euch eh nicht verschanzen können. Ist auch einer der Spieler im Übrigen, die mit am meisten Häme abbekommen. Also irgendwie freut sich die ganze Welt, weil der nicht funktioniert, weil 100 Millionen kostet, kann er eher nichts dafür. Also zumindest nicht alleine. Ne? Klar, er hat auch den Preis so ein bisschen hochgetrieben mit seinem Verhalten da in London, aber ja, ist ein junger Typ. Und vielleicht sogar einer, der noch größere Schwierigkeiten hat im Gesamtumfeld, als wir das angenommen haben. Also damit will ich jetzt nichts irgendwie andeuten, dass nicht, dass jetzt jemand sagt, wieder gibt es ja zwei, drei Experten, die immer sagen, das mit der PlayStation habe nicht gestimmt, dass er verschlafen hat und so. Ja, liebe Grüße. Wir sollten weitergehen, glaube ich. Was haben wir noch auf der Uhr stehen? Bei Crystal Palace wollten wir vorbeibiegen, glaube ich, ne? Die hast du dich auch gekümmert, die ja eigentlich wieder ganz ordentlich da standen, stehen zwischenzeitlich. Also ich würde das schon als eine Art Aufholjagd bezeichnen wollen seit Saisonbeginn.
Ja, also ich habe mit Oliver Glasner vom Spiel telefoniert, auch da liebe Grüße. Also ich kann es immer nur wieder sagen, das ist einer der nettesten Trainer, die ich überhaupt kenne, weil der einfach wirklich Mensch geblieben ist. Der müsste nicht mit uns sprechen, das macht er aber vor jedem Spiel einfach, weil er eine coole Socke ist und einfach super entspannt ist. Muss man echt sagen, einfach ein cooler Typ. Deswegen, mich freut es, wenn der erfolgreich ist. Ja, ich habe ja mit ihm davor gesprochen, vor der Saison mal gesprochen, da hat er mir schon gesagt, dass viele Spieler, er hat sich nie beschwert, das hast du in der Öffentlichkeit nie gehört, aber er hat es zu uns gesagt, deswegen wisst ihr ein bisschen mehr. dass er einfach gesagt hat, wir haben so wenige Spieler einfach gehabt, die eine Vorbereitung machen konnten. Weil zum Beispiel, ja, Adam Wharton, lange unterwegs mit der englischen Nationalmannschaft. Dann kam er zurück, hatte Probleme mit den Adduktoren, glaube ich, mit der ganzen Hüftregion. Dann war es für ihn auch nicht so einfach, ja, dieses Jahr zu verkraften. Der war plötzlich zweite Liga, dann plötzlich war er EM-Finale. Dazwischen ist ja eine Menge passiert. Das war für den, glaube ich, gar nicht so einfach. Dann diese Hüftgeschichte, die er jetzt übrigens, das habe ich im, weiß ich gar nicht, wann es war, dritter Spieltag gesagt oder so, das ist der Grund, warum er immer noch raus ist, ja, das wusstet ihr auch zuerst. Dann zum Beispiel ja, Mateta, der ist bei Olympia der große Held, ist dann plötzlich auch wieder bei Crystal Palace, irgendwo im grauen Mittelfeld, hatte aber keine Vorbereitung. Dann die Kolumbianer, die von der Copa zurückkamen, und so weiter und so fort. Es gab dann Spieler, die weggegangen sind, die Vorbereitung gemacht haben, andere Spieler, die dazukamen, die Vorbereitung nicht mitmachen konnten und so weiter und so fort. Also er hat einfach, hat er mir eh gesagt, glaube ich, drei Spieler in der Vorbereitung gehabt, die wirklich komplett von A bis Z durchziehen konnten. Kamada hat er mir gesagt, Hughes und ich glaube noch jemanden, den dritten weiß ich nicht mehr genau. Mitchell war dritte. Der Rest hatte keine Vorbereitung. Mal verletzt, weil sowieso hat man alles. Und jetzt plötzlich, er hat damals schon gesagt, ich merke halt, dass ein paar Dinge nicht passen, die wir brauchen. Und jetzt sieht man's. Also, sie haben die meisten Kilometer im Schnitt gelaufen seit Oktober. 114 pro Spiel. Sie haben den wenigsten Ballbesitz seit Ende Oktober. Der ist runtergegangen auf 38%. Das muss man auch mal überlegen. Also sie haben sich wirklich darauf versteift oder reduziert zu sagen, wir gehen gegen den Ball, versuchen zu verteidigen und gehen dann nach vorne. Da hat er mir doch die Einschränkung gesagt, ja, der scheint trübt ein bisschen, weil Aston Villa halt dabei war, da hatten sie gar keinen, das war bewusst so gemacht und Villa hat sie einfach halt auch so reingedrückt und dasselbe war bei City, das heißt, die mussten da so spielen, deswegen ist der Ballbesitz so wie er ist, ist ihm gar nicht so lieb, das soll schon ein bisschen mehr werden, das hat er auch gegen Arsenal schon, vor dem Arsenal-Spiel ja auch gesagt, das Interview werdet ihr gehört haben, wenn ihr das Spiel gesehen habt, und die meisten Pressing-Aktionen seit Ende Oktober, also man sieht seit Ende Oktober wieder, dass es richtig bergauf geht, dass sie sich gut entwickeln, die haben zum Beispiel seit Oktober dieselbe Anzahl Punkte geholt wie Arsenal, also vor diesem Spiel, ja, Wahnsinn, und da siehst du schon, es geht in die richtige Richtung, aber es mussten dann einfach Dinge zusammenkommen, er hat mir auch zum Beispiel gesagt, das war mir so auch nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst war, Uli, aber bis Mitte Oktober hat die Dreierkette hinten, Gehi, Lacroix, Chalobah, kein einziges Mal zusammen trainiert. Weil es nicht ging. Weil entweder immer einer weg war, oder sie hatten keine Trainingseinheiten, weil Spiel war, oder einer war verletzt. Das heißt, die konnten bis Anfang Oktober eigentlich seine Stammformation da hinten, die konnten kein einziges Mal bis Mitte Oktober richtig trainieren. Und dann, das hat er nie gesagt, das hat er nie irgendjemandem erzählt, weil er halt einfach kein weinerlicher Typ ist, aber wir wissen halt, dass das natürlich mit einer Mannschaft schon was macht, das ist ja ganz, ganz klar. Und dann kommt noch dazu, was halt einfach seit Ewigkeiten der Fall ist, das hast du mal gut zusammengefasst, Uli, ich habe das mal aufgeschrieben, dass Palace grundsätzlich ein Problem hat, zu erkennen, in welcher Phase sie sind. Immer dann, wenn es gut wäre zu investieren, denken sie, es ist okay, wir sind gut auf dem Weg. Und immer wenn sie investieren, dann ist es eigentlich in Ordnung, dann wäre es eigentlich in Ordnung gewesen und sie hätten es gar nicht so wirklich tun müssen. Das ist immer zum falschen Zeitpunkt das Falsche. Sie haben diese Saison in die Breite investiert, hätten aber eigentlich in Qualität investieren müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Sie haben zwei der wichtigsten Spieler verloren und haben eigentlich daraus eher in die Breite investiert, als zu sagen, wir fangen das auf. Sie hätten investieren müssen, darauf ist öfter hingewiesen worden, dass es nicht passiert. Und jetzt wird es im Winter ein paar Transfers geben, das hat er mir auch mehr oder minder angekündigt, aber halt mit dem Satz Crystal Palace Transfers, wenn. Das heißt auf Deutsch gesagt, es wird kein zweiter Michael Olise kommen. Jetzt muss man sagen, sie haben Glück, dass sich Saar gerade zu einem zweiten Michael Olise entwickelt, auf seine Art und Weise. Aber der trägt das Team, der ist momentan richtig gut. Mateta kriegen sie momentan nicht so ins Spiel rein, aber der ist richtig, richtig, richtig gut. Hinten mit Gay hast du sowieso immer jemanden. Doucouré kommt diese Saison nicht so rein, aber der wird auch irgendwann wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Es sind schon ein paar Dinge nach wie vor in diesem Kader drin, die du brauchen kannst. Aber wie gesagt, du verlierst halt was und du versuchst es mit etwas günstigeren Spielern auszugleichen. Und das wird auf lange Sicht nicht gut gehen, sondern du müsstest halt mal was tun. Haben sie nicht getan und trotzdem wird es besser, weil Glasner einfach Glasner ist und einfach super, super, super gut mit diesem Team arbeitet. Aber ja, sie wollten ja eigentlich, das war mal die Idee, in den Europapokal vordringen. Aber wenn du halt immer, wenn du einen Schritt nach vorne gehst, zwei Schritte zurück machst, dann bleibst du auf der Stelle. Das macht keinen Sinn, aber ihr versteht, was ich meine.
Ja, das macht es im Winter vor allen Dingen teurer. Das ist ja Crystal Palace altes Problem. Immer wenn sie denken, jetzt sind wir gut genug, vergessen sie den nächsten Schritt zu gehen und machen im Kopf schon zwei, dann wird es einfach im Winter nur teurer. Jan-Niklas Beste, habe ich gelesen, ist so gut wie fix, der schon wieder von Benfica zu Crystal Palace kommen wird. Das wäre dann viel Standardgefahr vor allen Dingen und wahrscheinlich auch so die gewisse Intensität, die Glasner gerne auch drauf hätte. Ist ja eigentlich, glaube ich, klar, Außenverteidiger muss kommen. Es bräuchte sowas, also ein Ketia hat gar nicht funktioniert bis jetzt. Nee, gar nicht, aber so 10 Minuten mal wahrscheinlich viel zu wenig natürlich.
Ja, da hat er zu mir auch was gesagt. Das ist auch wieder, also ist auch cool, dass wir natürlich dann den Draht haben. Er hat mir gesagt, die haben ihn gescannt, gescoutet, wie auch immer. Also sie haben auch wirklich ihn analysiert, so in den Spielen. Seine beste Position und da fühlt er sich am wohlsten und da ist er am besten, ist die 9. Das heißt, er ist nicht neben Mateta gut, sondern er ist als Mateta gut. Mateta ist aber einfach zu gut. Und deswegen hat er gesagt, der arbeitet sich gerade richtig ran. Der arbeitet, der kämpft, der tut, der versucht. Das Problem ist halt nur, dass er momentan halt mit Mateta jemanden vor sich hat, der halt wichtig ist, weil, das hat er mir auch erklärt, gerade gegen Arsenal, du brauchst halt erstens diesen Wandstürmer, zweitens halt auch einen Kopfballstürmer, vielleicht also erstens natürlich defensive Standards und zweitens halt auch vorne Standards, um vielleicht mal doch einen reinzudrücken irgendwie. Deswegen hat er sich für ihn entschieden, aber er hätte eigentlich schon das Zeug momentan reinzukommen, aber da siehst du es halt mal wieder, wie der Kader zusammengestellt ist. Jetzt hast du auf einer Position 2, hast nicht mitgedacht, dass der eigentlich hinter den Spitzen gar nicht so gut ist. Also der hat mir das nicht gesagt, gell? Nicht um Gott, das ist jetzt kein Zitat von ihm. Ich glaube nicht, dass er auf die Idee in Ketia gekommen wäre. Das ist nicht Glasners Typ, glaube ich. Also meine Vermutung, weil wenn wir Glasner kennen, der schaut ja eher so kontinentaleuropäisch. Ich glaube nicht, dass das sein Typ gewesen wäre. Ist wirklich nur eine Vermutung. Hat er mir nicht gesagt, ich schwöre es. Aber ich glaube es einfach, weil das ich weiß nicht warum, aber ich kann ihn sagen hören, was wollen wir mit dem?
Ja gut, aber Ronald Brunnmeier ist der Torjäger im Team, bei dem wird schon was einfallen. Also ich finde schon, abschließend, damit wir auch Crystal Palace dann wieder verlassen, es ist schon so, dass, also nicht, dass Oliver Glasner weint, aber was wir von ihm kennen, auch aus Deutschland schon, ist, er kann schon alles erklären, warum es nicht lief. Ich meine, das ist auch sein Job, ist ja klar. Und das macht man natürlich in einem Hintergrundgespräch nochmal einmal lieber als vor der Presse. Aber es war schon so, dass in der Zeit, als es nicht lief, die 3-4 Beatwriter, die es gibt, sind eigentlich sehr viele, die sich jetzt um Crystal Palace kümmern, die schon gesagt haben, so, ja, ich weiß nicht, ob er nicht auch anfängt, Ausreden zu suchen. Vieles von dem, was er sagt, klingt logisch und total nachvollziehbar.
Und muss man auch sagen, also ja, klar, ich weiß auch und wir kennen ja die Geschichte aus Frankfurt auch und so weiter und so fort, aber er hat uns gesagt, was fehlt. Er hat mir gesagt, was fehlt. Es fehlt ihm die Intensität und es fehlt Laufleistung. Und dann kommt's wieder. Und es kommt jetzt wieder die Laufleistung, ich habe ja gerade erklärt, die sind da in diesen Bewegungen wieder die Eins der Liga sogar. Und er sagt, nur dann haben wir eine Chance mitzuhalten.
Ja, und was ja auch Teil der Wahrheit ist.
Und deswegen, er hat ja schon recht.
Sie sind ja nie abgeschossen worden, bis auf Arsenal halt. Okay, das Ergebnis ging ums Eck, ja. Aber ansonsten waren es ja, ich glaube, fast ausschließlich Niederlagen mit einem Tordifferenz. Das zeigt ja auch, dass die sind ja nicht gefallen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gottes Willen, was ist da los mit der Truppe, sondern die waren immer in der Nähe, haben aber nicht die Frische gehabt, das durchzuziehen. Also es ist schon sinnvoll, das, was er sagt,
und
überprüfen wir ja auch. Also nicht, dass sich das jetzt so anhört, nur weil wir mit ihm gesprochen haben und weil du ihn magst.
Gottes Willen.
Ist so, ne? Sondern das überprüft man ja dann und wir haben ja dann auch noch 2-3 andere Quellen, die man anzapfen kann, mit denen man sich dann mal unterhält, genau. Und sagt, hey, wie sind denn eure Überzeugungen? Habt ihr Informationen darüber oder darüber oder darüber? Und dann kommt man schon zu dem Ergebnis, dass man auch, ich meine, das vor der Saison, dass sie nicht investieren, wahrscheinlich auch, weil sie halten wollten, mussten, wie auch immer, und eine neue Tribüne bauen und sich wahrscheinlich gerne gespart haben. Das haben wir ja vor der Saison schon so rausgearbeitet, dass das vielleicht ein Fehler sein könnte.
Weil ich meine, das ist ja auch sowas, auf den ersten Blick sieht 5-1 krass aus. Und das wollte ich auch noch kurz sagen, auch da wieder, wie bei Manchester United, bei United war es deutlich her als da, finde ich. Weil, ja, Arsenal geht in Führung durch diesen frühen Treffer von Gabriel Jesus, der übrigens natürlich jetzt 5 Tore in 2 Spielen innerhalb von einer Woche gegen Crystal Palace gemacht hat. Das darfst du auch keinem erzählen. Der trifft eine halbe Ewigkeit nicht und dann plötzlich hier trifft er die ganze Zeit. Das ist ja Wahnsinn, okay. Ich habe es eh gesagt, Jesus ist auferstanden und das kurz vor Weihnachten. Es ist unglaublich, aber okay. Aber nur man muss, also nur den Spielfilm mal erklären. Die gehen in Führung. Palace lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken, kommt zurück, sehr, sehr beeindruckend mit Zahl, sofort der Ausgleich 5 Minuten später. Und dann kassieren sie halt noch eins, kassieren sie wieder eins von Gabriel Jesus, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt wieder her? Das war, Arsenal war selten so effizient in einem Spiel zuletzt. Gabriel Jesus war noch nie so effizient in einem Spiel. Da kommen einfach schon mal zwei Extreme zusammen. Plus in der Phase, in der Palace aufs zweite Tor geht und die hatten die Chance, das 2-2 zu machen zu dem Zeitpunkt, macht Arsenal das dritte Tor und dann ist es halt vorbei. Du weißt ja, wie es ist, Uli. Aber dann bist du halt kurz davor und Arsenal hat einfach an diesem Tag alles gemacht. Ich hab's gerade extra nochmal aufgemacht. Expected Goals war 1,6 zu 2,9. Das war nicht so ist deutlich, wie es war. Ich finde, 3-1 wäre, wenn du 3-1, 3-2, also Palace war kurz vorm zweiten Tor. Ich finde, Arsenal war so gefühlt kurz vorm dritten Tor. Die haben dann halt einfach, Declan Rice dreht sich auf, zimmert einen ins lange Eck, wo du dir denkst, wo hat er denn den jetzt her? Dann so ein paar cooler, dann so ein Billardtor, wo Palace den Ball nicht rausbekommt, Martinelli macht das Tor und so weiter und so fort. Die waren, also das war nicht so deutlich, wie es ausgesehen hat. Respekt an, also ich will Arsenal nichts wegnehmen, weil das ist ja genau das, was ich von Arsenal immer sehen wollte, dass sie mal effizient sind, dass sie mal übereffizient sind, dass sie mal aus wenig viel machen. Deswegen Respekt, dass sie es getan haben, aber ich sehe es jetzt nur mehr aus der Crystal Palace Sicht. Wenn man nur das Spiel aus Crystal Palace Sicht sehen würde, könnte man sagen, 3-2 verlieren, 3-1 verlieren hätte gereicht, weil die Leistung wirklich gut war und wir haben auch viele Arsenal-Fans zur Pause geschrieben, Palace ist echt nicht schlecht. Die machen es echt gut und haben ja auch geschrieben, boah, nicht, dass das schon wieder so eine Zitterpartie wird. Und ich schaue es bei Twitter auch immer ab und zu mal nach, so in der Pause, was die Leute schreiben. Auch da war schon, boah, ey, wir sind schon gnadenlos effizient und boah, die haben schon Pech. Deswegen, ja, 5-1 am Ende, okay, wenn du schaffst, herzlichen Glückwunsch, Respekt. Also ich sag immer wieder, wenn du am Ende 5 Tore schießt, ist mir persönlich komplett egal. Ganz im Gegenteil, aus Arsenals Sicht nämlich, wenn du das Spiel siehst, dann musst du sagen, genau alles richtig gemacht. Ihr habt hinten weniger kassiert, als ihr solltet, vielleicht in diesem Spiel, kurz davor, und habt vorne weit mehr gemacht, als euch eigentlich zustand. Dann ist das überragend gespielt. Deswegen, an diesem Tag hat für Arsenal alles gepasst. Palace, würde ich sagen, war im Endeffekt Note 3 oder so, aber es war jetzt nicht katastrophal. Sie haben sie einfach nur nicht oft genug belohnt. Da waren schon noch 2-3 Dinge mehr drin, ehrlich gesagt.
Hat ja wunderbar geklappt mit dem Crystal Palace verlassen. So, ja. Ein halber Satz noch zu Aston Villa, weil ich es nicht übertreiben möchte heute. Die haben gegen Manchester City mal wieder gewonnen, mal wieder ein gutes, weil frisches Spiel geliefert haben mit Duran, jemanden, der mir mit am meisten Spaß macht in der Liga von allen und wahrscheinlich ist es Morgan Rodgers nicht so weit dahinter. City ist bis heute erstaunlich, was da gerade passiert. Ist immer wieder erstaunlich. Die werden so froh sein, wenn im Januar die Tore aufgehen und sie wahrscheinlich was tun können. Was die an Intensität gegen den Ball bringen, ist erschreckend. Wie die Mitte offen lassen, ist erschreckend. Selbst wenn sie versuchen, sie zu schließen, mit wie wenig Überzeugung die das verteidigen, ist erschreckend. Es ist alarmierend, glaube ich, wie sehr dieses Team gerade gebrochen scheint. To be continued, würde ich sagen. Die spielen jetzt gegen Everton und damit sind wir schon auch beim Ausblick auf das,
Tottenham gegen Liverpool müssen wir schon noch schnell machen.
Dann, komm.
Also das Match of the Week müssen wir auf jeden Fall machen. Also das ist ja, war unglaublich. Ich habe das Spiel jetzt zusammengefasst. Tore. Tottenham ist einfach wirklich nur Spektakel und mehr nicht. Ich verstehe es nicht, wie man so alles, was wir mal gesagt haben über Sturheit und so weiter. Es ist lustig anzusehen, auf der einen Seite, weil es passiert immer was bei Tottenham-Spielen und es ist immer Entertainment pur. Und Liverpool war auch wirklich wieder richtig gut. Auch da, wenn du Expected Goals anschaust, war das halt auch wahrscheinlich eher 3-1 als 6-3 insgesamt, aber es ist trotzdem einfach, das Einzige, was ich Tottenham zugute halte, ist, wenn du dir die Tore anschaust, auf der einen Seite werdet ihr sagen, ja gut, in der 72. Minute das 2-5, in der 83. Minute das 3-5, okay, die haben nochmal, da war Liverpool dann schon durch, wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, wenn du es nicht gesehen hast, als Zuschauer, ich werte es mal so, sie haben sich immerhin nicht zusammenfallen lassen und sie haben sich nochmal aufgebäumt. Das ist das Einzige, was ich ihnen zugute halte. Aber wie die momentan verteidigen, wie naiv das ist, ich Respekt dafür, dass du sagst, ich habe eine Idee und ich ziehe die durch, aber wir merken alle, dass es einfach momentan nicht funktioniert, Klammer auf, nicht mehr funktioniert, I don't know, aber das alles, Uli, was du letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr, über Southampton gesagt hast, kannst du über Tottenham auf einem höheren Level sagen. Jeder weiß, jedes Spiel, was die tun, die verlieren unter der Woche, die gewinnen unter der Woche noch 4-3 gegen Manchester United, aber auch da sehen sie offensiv richtig gut aus. Ein Kumpel von uns war vor Ort im Stadion, der hat gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, wie die offensiv spielen, und dann wird's aber hinten draußen nochmal knapp, weil sie nochmal 3 Gegentore kassieren, wo du dir denkst, wo kommen denn die her gegen Manchester United? Aber du lädst dann quasi mehr oder minder ein, weil Fraser Forster einfach, also der kann ja, das hat er, wenn ich jetzt sage, der kann nicht Fußball spielen, ist das schon untertrieben. Das ist eine andere Sportart, was der mit Ball am Fuß macht. Das ist was ganz anderes. Der könnte nicht mal Kicker in der NFL werden, nicht mal ansatzweise. Der könnte, also gar nichts, der darf den Ball nicht mal aufpumpen. Das ist unglaublich, und Da, auf der Linie ist es ein anderes Thema. Da ist der nicht schlecht, aber unglaublich, passt überhaupt nicht zu diesem Spielstil. Können sie nichts dafür? Ja, Torwart ist verletzt. Aber du hast so viele Probleme, du bist so offen, du bist so naiv, und das, obwohl ja Spieler wie Kulusevski in guter Form sind zum Beispiel, Anzolenki in guter Form ist und so weiter und so fort, du kriegst es einfach nicht hin, und irgendwann wird diese Sturheit, diese Naivität von Ange Postecoglou denen auch den Job kosten, da bin ich mir ganz sicher. Weil es ist, wie gesagt, nochmal, wenn es läuft, super schön anzuschauen, hüpfen wir alle und sagen, wow, das Problem ist nur, jedes Mal, wenn wir das tun, müssen wir uns nächstes Spiel wieder hinsetzen und die Decke über den Kopf ziehen, weil wir sagen, oh, das gibt's doch nicht, was machen die da?
Ja, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so weit weg, wenn ich das alles richtig lese und deute, dass die sich das, also wie jetzt, logischerweise macht man das nicht, aber Player Break ist möglicherweise verführerisch für so manche Entscheidungen.
Ja. Kurz noch zwei Sachen, weil Mo Salah, 229. Tor für Liverpool, damit Vierter in der Torjägerliste, Billy Little, glaube ich, überholt damit und hat jetzt 15 Tore, glaube ich, 10 Vorlagen. Das gab's vor Weihnachten noch nie. Also das ist schon beeindruckend, was der macht. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hut ab an Mo Salah, wie der wirklich in dieser Saison unterwegs ist. Wir haben es ja gesagt, Cole Palmer, Bukayo Saka, er. Aber das muss man auch noch sagen, Bukayo Saka ist raus, der wird 3 Monate ausfallen. Ich habe jetzt gerade schon gelesen, Alberto Molero soll angeblich im Winter kommen. Man soll sich angeblich einig sein. Ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich so eintrifft. Aber der wird ein paar Monate fehlen. Da hat Martinelli dann auf rechts gespielt. Das fehlt sehr, weil ich habe es auch ausgerechnet, der war an 50% der Arsenal-Tore direkt beteiligt. Ungefähr, ich glaube 48 sind es. Ich habe es eben im Spiel gesagt, wenn du den ausschaltest, dann hast du halt 50% der Tore von Arsenal gestrichen. 50% der Gefahr gestrichen. Jetzt ist der weg. Das ist ein großes Problem. Also wir haben viele Themen im Winter und immer mehr Verletzte, immer mehr Mannschaften, die über Verletzungssorgen klagen. Das ist schon alles sehr, sehr heftig, und es ist echt sehr, sehr viel passiert an diesen Wochen, muss man echt sagen.
So, und es passiert jetzt auch mehr oder weniger viel, je nachdem, was ihr euch wünscht, oder wenig an den Feiertagen, denn eigentlich ist es ja die stille Zeit. Ich glaube, das kann man nicht zwingend sagen über das, was dann in der Premier League abgehen wird. Es steht der Boxing Day an. Das heißt, wir können euch schon mal sagen, falls ihr sucht es euch auch, ob ihr die Einzelspiele schaut oder Konferenz. Es gibt eine Fünferkonferenz am Boxing Day um 16 Uhr, aber es gibt auch ganz normal ein frühes Spiel. Und dann gibt es nach dem 16 Uhr Spiel noch 2 weitere Anstoßzeiten, und auch am 27. ist ganz, ganz, ganz viel Fußball. Und wir sind logischerweise auch mit von der Partie. Und jetzt müssen wir vielleicht noch klären, bevor wir euch dann in Ruhe lassen am Heiligabend, wo wir denn zu hören sind.
Fulham Derby, Chelsea gegen Fulham. Und zwar Einzelspiel, also das heißt, ihr werdet mich 90 Minuten lang komplett hören, genau.
Hätte ich auch sehr gerne gehabt, muss ich sagen, bin ich ein bisschen neidisch, weil das ist natürlich eine Ansetzung, die wir in den letzten Jahren so am Boxing Day nie gesehen haben. Das waren ja eigentlich
überragend
die schwächsten Spiele, wenn wir ganz ehrlich sind, weil sowieso ja die ganze Welt zuguckt, und das ist deutlich besser geworden, würde ich aber mal behaupten.
Dein Spiel, Bro.
Ja, wow. Alles gut. Also ich geh jetzt erstmal ein Weilchen mit Aston Villa. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, so wie die jetzt gespielt haben gegen City. Ich kümmere mich im St. James' Park um Newcastle gegen Aston Villa und bin dann entweder einzeln oder in der Konferenz. Wenn man ehrlich ist, werden die meisten dann schauen wahrscheinlich. Ja, wobei, Chelsea Fulham ist schon verführerisch. Naja, ihr sucht es euch aus. Ja,
wie geiles Spiel. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, Chelsea ist momentan die unterhaltsamste Mannschaft der Liga. Und zwar nicht in dem Sinne, wie wir gerade über Tottenham gesprochen haben, dass sie einfach vorne wie hinten unterhalten, sondern einfach nur vorne. Ich schaue denen einfach so gerne
zu. Wie haben die gleich wieder gespielt am Wochenende?
Ja, 0-0 gegen Fulham. Gegen, wie war's? Everton. So.
Ah ja.
Gegen Everton spielt momentan jeder 0-0.
Ja, war nur ein Scherz. Alles gut. So, geht hin in Frieden. Das ist wahrscheinlich das, was wir euch zu sagen haben. Habt ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Es wird nicht so lange dauern, bis wir uns wieder hören, denn logischerweise will der Boxing Day allerspätestens besprochen werden. Heißt, wir sind da über die Feiertage. Wir gehen nicht weg.
Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch besinnliche Feiertage. Wir hoffen, dass ihr das auch mit uns dann genießt, den Boxing Day, auch die andere Zeit. Vielen, vielen Dank für alles, für dieses Jahr, was ihr wieder gemacht habt. Seid mit euren Liebsten, verbringt die Weihnachtszeit mit euch. Wir wünschen euch eine besinnliche, Ruhe, friedliche Weihnachten und wir sagen, ich glaube, das sagen wir gemeinsam, all we want for Christmas is you.